Wir wollen ja heute weitermachen in unserer Predigtreihe über die Propheten. Einige haben wir ja schon betrachtet in den letzten Wochen. Da ging es um Jesaja und Hosea. Und der Prophet, um den es heute geht, die Bedeutung seines Namens ist, wer ist wie Gott? Kennt jemand, auf wen diese Bedeutung zutrifft? Auf wessen Namen? Wer ist wie Gott? Wer weiß die Bedeutung oder wer weiß, um welchen Propheten es geht? Einige wissen das, ja. Bitte? Irgendwo war eine Meldung? Michi weiß es. Es geht um? Es geht um Micha, genau. Micha. Micha ist die Abkürzung von Michael oder auch die Abkürzung von Michaja. Und eine Endung mit El am Ende oder Ja bedeutet ja Gott, El für Gott oder Ja für Jahwe. Und so heißt Micha oder seine Bedeutung, wer ist wie Gott? Micha, er gehört zu den 12 sogenannten kleinen Propheten. Klein nicht von der Bedeutung her, sondern eher vom Umfang her, weil es nicht ganz so viele Kapitel sind. Wobei bei Micha es ein paar mehr sind, es sind 7 Kapitel. Nun, wenn ich frage, wer könnte von euch oder von uns aus dem Stegreif ein Bibelvers aus Micha zitieren? Ich schätze mal 10, vielleicht 20% würden sich melden. Das wäre schon jeder Fünfte wahrscheinlich, den man, ja, bei 20%. Jeder Fünfte könnte sagen, ja, ich kann ein Bibelvers zitieren. Wenn ich dann ein paar Verse vorlese, dann werden bestimmt über 90% sagen, ja, diesen Vers kenne ich, den habe ich schon so oft gehört, den kenne ich sogar auswendig, ohne gewusst zu haben, dass dieser Vers in dem Propheten Micha steht, dass Gott dem Propheten Micha diese Worte diktiert hatte. Da gibt es so bekannte Verse, die zum Beispiel die Vergangenheit beschreiben. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Diese Worte hört man sehr häufig zu Weihnachten, stehen in Kapitel 5, Vers 1. Dann aber auch bekannte Verse, die in die Gegenwart hineinsprechen, zum Beispiel, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Auch diese Verse, vielen sehr gut bekannt, einige, die auch bestimmt auswendig können, Kapitel 6, Vers 8. Aber auch Verse, die noch die Zukunft beschreiben, die sich noch erfüllen werden. Auch sehr bekannte Worte für viele, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. In Kapitel 4, Vers 3. Und am Ende des Buches sind Verse, die fast alle wahrscheinlich kennen. Gerade letzten Sonntag haben wir sie besungen. Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Da komme ich später drauf zu. Ein altes Prophetenbuch und doch zu jeder Zeit aktuell, wie die gesamte Bibel. Sowas ist einmalig, so ein Buch haben zu dürfen, das in alle Zeiten hinein etwas zu sagen hat und ganz punktgenau Antworten hat auf die Situation. Micha, er wirkte zur gleichen Zeit wie Jesaja im Südreich, also in Juda, und wie Amos und Hosea im Nordreich Israel, so zwischen 740 und 686 vor Christus. Micha, er stammte aus Moreshet, das ist eine Stadt im Südwesten Judas, 40 Kilometer von Jerusalem entfernt, in der Nähe von Gaza. Seine Botschaft, die richtete sich unter anderem an Samaria, die die Hauptstadt des Nordreiches war, wo die 10 Stämme waren Israels, aber auch an Jerusalem, Jerusalem als Hauptstadt der beiden Stämme im Südreich. Und Micha, er musste ähnlich wie Amos, musste er Herrscher, Priester und Propheten tadeln und die unehrlichen Geschäfte, die Ausbeutung der Armen und die Heuchelei verurteilen. Und er verkündigte das nahende Gericht Gottes aber auch das künftige Heil, das Gott versprochen hat. Und so habe ich die Predigt auch in zwei Botschaften eingeteilt. Zum einen das kommende Gericht und seine Gründe dafür. Warum kündigt Gott eine Gerichtsbotschaft an? Und die zweite Botschaft, Heilsankündigungen habe ich sie genannt, mit ungeahnten Ausmaßen. Nun die erste Botschaft, Gericht, das kommende Gericht und die Gründe dafür. Und man kann sich das Micha-Buch fast wie eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Wenn wir mal die Bibeln mit aufschlagen, ich werde ein paar Verse immer lesen, Bibelstellen lesen, wir können die mit nachschlagen. Micha 6, die Verse 1 und 2 zum Beispiel, sagt Micha, hört doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Nun, warum musste Micha eine Gerichtsbotschaft verkünden? Um das 8. Jahrhundert vor Christus, da wurde das alte Agrarsystem in Israel und Juda mit einer ziemlich gleichmäßigen Verteilung des Wohlstands allmählich durch habgierige, durch machthungrige, materialistische und rücksichtslose Menschen, die gesamte Gesellschaftsordnung wurde durcheinandergebracht, wurde ersetzt. Da gab es dann auf der einen Seite Leute, die Besitzer waren, Großgrundbesitzer waren, und auf der anderen Seite Menschen, die immer weniger besaßen oder kaum etwas. Die reichen Grundbesitzer, sie wurden immer reicher, und die armen Bauern, sie wurden immer ärmer. Und diese armen Bauern, sie wanderten dann auch in Städte hinaus, und dort gab es dann solche Zentren auch, ich will keine, nicht Ghetto sagen, aber es waren so Armutsviertel, die dort entstanden, Lasterhaftigkeit, die dort entstand und auf der anderen Seite das Luxusleben der Oberschicht mit ihrer Grausamkeit gegen die Armen. Dann kam der Handel mit den Heidenvölkern noch dazu und führte auch so diese falschen religiösen und götzendienerischen Handlungen und Unmoral mit ein in das Land. Kapitel 1, die Verse 1 bis 7 möchte ich jetzt lesen. Und dort steht, das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreshet geschah in den Tagen des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Hier sehen wir, in welcher einer Zeit das war. Das war die Zeit, in diese drei Könige nacheinander eben geherrscht haben. Und in dieser Zeit war es, wo Micha das geschrieben hatte, dass er über Samaria und Jerusalem schaute. Hört, all ihr Völker, merke auf Erde und alles, was sie erfüllt. Und der Herr, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte, er steigt herab und schreitet auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Wegen des Verbrechens Jakobs geschieht das alles und wegen der Sünde des Hauses Israel. Von wem geht das Verbrechen Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und von wem die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? So werde ich Samaria zu einem Trümmerhaufen im Feld machen, zu Weinbergpflanzungen, und ich werde seine Steine ins Tal hinabstürzen und seine Grundfesten bloßlegen. Und alle seine geschnitzten Bilder werden zerschlagen und alle seine Hurenlöhne mit Feuer verbrannt werden. Und ich werde alle seine Götzenbilder zu Öde machen, denn es hat sie durch Hurenlohn gesammelt und zum Hurenlohn sollen sie wieder werden. Und Kapitel 3, Vers 12. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Samaria und Jerusalem werden hier erwähnt, beides Hauptstädte. Sie werden ruiniert, sie werden platt gemacht, zu einem Trümmerhaufen, zu einem Steinhaufen. Nur noch Ruinen werden übrig bleiben. Stellt euch vor, Micha würde heute leben, heute auftreten und diese Worte an unser Land richten. Das wären ganz schlimme Aussichten. Micha erlädt alle Völker der Erde vor Gericht, um ihnen die Anklagen gegen Samaria und gegen Jerusalem vorzustellen. Diese beiden Hauptstädte, Israels und Judas, sie stehen hier jeweils stellvertretend für die gesamte Bevölkerung. Ihr Unglück sollte allen Menschen als ein warnendes Beispiel dienen, dass Gottes Gericht über alle ankündigt, die gegen ihn sündigen. Wie das erste Kapitel die Sünde gegen Gott verurteilt, so werden im zweiten Kapitel die Sünden gegenüber den Mitmenschen verurteilt. Kapitel 2, die ersten beiden Verse dazu. Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, sie rauben sie, und Häuser, sie nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und an seinem Haus, am Menschen und an seinem Erbteil. Das, was ihnen gerade gefällt, das gehen sie und holen es sich, weil sie die Macht haben. Erbteil und Besitz sollte eigentlich nach 3. und 4. Mose in Israel etwas Dauerhaftes sein. Nach der Eroberung mit Josua und der Aufteilung des Erbteils sollte jeder Stamm, sollte sein Erbteil besitzen und behalten. Aber weil sich die korrupten Machthaber nicht daran hielten, würde Gott es den fremden Völkern erlauben, ihnen das Land wieder wegzunehmen und unter sich zu verteilen. Diese Verhältnisse, sie gleichen sehr denen von heute. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist besonders stark in diktatorisch geführten Ländern. Vor ein paar Jahren, als es da in Libyen so dramatisch zuging, da hat man Bilder gesehen von den Luxuspalästen von Gaddafi. Einige, nicht nur ein Palast, und was für ein Prunk, wo wir uns das kaum vorstellen können, die man in den Bildern gesehen hat. Und auf der anderen Seite der Großteil der Bevölkerung, die manchmal nicht das Nötigste zum Überleben hatten. Auch wenn es in Deutschland nicht wie in diesem Extrembeispiel von Libyen ist, so hört und liest man doch immer von einer immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich. Vielleicht auch bedingt durch den starken Einfluss der Wirtschaft in der Politik. Unsere Aufgabe ist es jedenfalls, wie wir es auch schon vorhin von Michi gehört haben, für unser Land zu beten, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel durch das Wählen gehen am 24. Wir können uns auch durch Petitionen für verfolgte Christen einsetzen oder auch für die Erhaltung christlicher Werte und Grundsätze, wie es auch schon getan worden ist, mit dem Unterrichtsstoff an den Schulen zum Beispiel oder den Ehen. Ebenso können wir uns auch an Aktionen beteiligen, wie mit dem Marsch für das Leben, um gegen diese furchtbaren Zustände der Tötung im Mutterleib eine Stimme zu erheben. Findet übrigens am nächsten Samstag statt, am 16.09. in Berlin. Aber wir sind auch aufgefordert, bei uns selbst darauf zu achten, wo wir in unserem Leben Sünde tolerieren. Am Anfang, wo es uns noch wehgetan hat, beim zweiten Mal ja schon nicht ganz so sehr und irgendwann ja, ist es zum Ritual geworden. Man tut die Sünde, gleich im Anschluss bittet man um Vergebung, bereinigt es gleich mit Gott und ist die Sache erledigt. Mit der Absicht, beim nächsten Mal mache ich es wieder und bitte gleich wieder um Vergebung. Vielleicht haben wir auch irgendwo einen anderen Menschen übervorteilt, so wie es die Mächtigen dort gemacht haben. Gottes Gerichtsankündigung richtete sich nicht nur an die politischen und wirtschaftlichen Führer, sondern auch an die geistliche Führerschaft, an die falschen Propheten. Wie wir in Kapitel 2, Vers 6 lesen können, waren sie empört über die Ankündigung des Unheils und sie ermahnten Micha mit Nachdruck, nicht vom Zorn und dem nahenden Gericht zu predigen. Kapitel 3, Verse 5 und Vers 11. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Und Vers 11. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stürzen sie sich auf den Herrn und sagen: Ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Anstatt Hirten des Volkes zu sein, für es zu sorgen und es richtig zu führen, trachteten diese falschen Propheten danach, die Menschen zu verführen. Sie weckten in ihnen falsche Hoffnungen, indem sie ihnen erzählten, Gott werde sie nicht bestrafen und es werde auch gar kein Unheil kommen. Wenn man sie gut bezahlt hatte, verkündigten ihnen sie Frieden, heißt es hier. Wer ihnen nichts gab, dem predigten sie schlimme Zustände, Krieg an. Ein schlimmer Zustand, den Gott absolut nicht hinnehmen kann. Weder damals noch heute. Was wird heute von den Kanzeln dieses Landes, dieser Welt gepredigt? Ist es Gottes Wort in Klarheit, in Wahrheit? Sind es sowohl die Segnungen, die Gott zusagt, aber auch der Zorn Gottes und die Konsequenzen, wenn man seinem Willen missachtet? Darf man Menschen noch auf ihre Sünden hinweisen? Micha sagt in Kapitel 3, Vers 8, mich aber hat der Herr mit seinem Geist erfüllt. Er gibt mir die Kraft und den Mut, für das Recht einzutreten und den Israeliten ihre Vergehen vorzuwerfen. Ich nenne ihre Sünden beim Namen. Micha predigte nicht das, was die Leute gerne hören wollten, sondern das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Das ist nicht immer einfach. Und damit füllt man nicht unbedingt die Kirchenräume. Und man macht sich auch nicht beliebt bei den Menschen. Aber das ist heilsam. Das ist der einzige Weg zur Umkehr und zur Buße. Viele Menschen machen Gott verantwortlich für das Leid in der Welt. Manche, auch Christen, wollen zwar Gott nicht die Schuld geben, stellen aber auch häufig die Frage, warum lässt Gott das zu? Dabei ist nicht Gott der Schuldige, sondern wir selbst. Wenn wir der Versuchung nachgeben, wenn wir sündigen, das wäre gerade so, als würde man bei überhöhter Geschwindigkeit den Blitzer oder die Polizei dafür verantwortlich machen, wenn man dann einen Strafzettel dafür bekommt. In Sprüche 14, Vers 34 heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Gott, er hasst die Sünde. Wenn Gott etwas hassen kann, dann ist es die Sünde. Und er sagt es auch. Und Gott wird Sünde niemals tolerieren. Niemals fünf gerade sein, niemals ein Auge zu drücken. Sünde muss entweder gesühnt oder vergeben werden. Und das ist die gute Nachricht an alle, die ihre Sünden vor Gott gebracht haben und ihn um Vergebung gebeten haben. Was Gott dann mit der Sünde macht, dazu kommen wir später noch. Manchmal habe ich den Eindruck, bekomme es sogar mit, dass man meint, Christen haben es echt schlecht. Sie müssen auf so vieles verzichten, das dürfen sie machen, da dürfen sie nicht hingehen und da müssen sie sich enthalten. Sie dürfen ja eben nicht sündigen und was Spaß macht, das ist nun mal Sünde. Als wäre es ein Freifahrtschein für den Ungläubigen, sündigen zu dürfen. Manche hängen sogar ihren Glauben an den Nagel, weil sie meinen, jetzt könnte ich wieder legal sündigen. Aber die losgelöst von Gott leben, sind deswegen überhaupt nicht im Vorteil. Gott wird unvergebene Sünde richten. Das möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn jemand ohne Führerschein unterwegs ist und er missachtet eine Regel, fährt zu schnell, fährt über eine rote Ampel, was auch immer, kann er sich dann ganz ruhig zurücklehnen und sagen, nun, wenn die Polizei mich anhält, die können mir sowieso nichts, die können mir den Führerschein ja nicht abnehmen. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Kriegt er dann keine Strafe? Natürlich nicht. Er wird trotzdem bestraft. Und zwar nicht nur für diesen Regelverstoß, sondern auch dafür, dass er überhaupt unterwegs gewesen ist mit dem Auto ohne Führerschein. Selbst wenn er ordnungsgemäß sich verhalten hätte, hätte er eine Strafe bekommen, würde er sich strafbar machen, weil er eben ohne Führerschein unterwegs ist. Ungläubige machen sich schon dadurch vor Gott strafbar, dass sie nicht an ihn glauben. Der Unglaube ist bereits die größte Sünde. Auch wenn man noch so ein redlicher, gutbürgerlicher Mensch ist, der Unglaube ist die größte Sünde. In Micha 5, Vers 14 sagt Gott, und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. an allen Völkern. In manchen Übersetzungen steht an Nationen, an Heidenvölkern. Hier sind jetzt nicht nur die Israeliten, die Juden gemeint. Gott wird alle Sünde richten. Da sind wir, die Nichtjuden, nicht von ausgenommen. Nun, jetzt haben wir viel von Gericht, von Zorn Gottes, von Grimm und Rache gehört. Das gehört auch zum Wesen Gottes, wenn es um Sünde geht. Aber wir lernen noch weitere Wesenszüge Gottes im Buch Micha kennen. In seiner ersten Botschaft betonte Micha die Sünden Israels und Judas und das Unvermögen des Volkes, mit Gottes gerechten Forderungen in seinem Leben ernst zu machen. In der zweiten Botschaft ist das Gewicht anders verteilt. Die zweite Botschaft, sie beschreibt den Segen, den Gott über Israel und Juda bringen wird. Wie immer in der Bibel werden Gottes Pläne für die Zukunft nicht einfach nur bekannt gemacht, um die Menschen darüber zu unterrichten, was geschehen wird, sondern das Hauptziel der Verkündigung ist, sie dazu zu bewegen, ihr Leben im Sinne der Pläne Gottes zu ändern. Es ist schon erstaunlich, dass Gott die Menschen in seine Pläne einweiht, obwohl der Mensch immer wieder Gott enttäuscht und immer wieder Gott ignoriert und seine Weisungen. Die zweite Botschaft also, Heilsankündigungen mit ungeahnten Ausmaßen. Nun, bereits ziemlich am Anfang des Buches Micha, Kapitel 2, Vers 12, da sagt Gott schon im Voraus, dass er Israel nach der Zerstreuung und Verschleppung wieder sammeln und zurückführen wird. Sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob. Versammeln, ja versammeln werde ich den Rest Israels. Gott hatte durch Micha Dinge voraussagen lassen, die nicht nur für Israel damals in der Zukunft lagen und die sich bereits schon erfüllt haben, sondern die sogar noch in der Zukunft sind. Zum Beispiel, er hatte angekündigt, dass sein Volk nach der Verschleppung nach Babylon wieder in sein Land zurückkommen wird. Das geschah zur Zeit Esras und Nehemias. Dann hat er eine Vorhersage gemacht, die sich circa 700 Jahre später erfüllen sollte. 700 Jahre, nachdem er die Vorhersage gemacht hat. Also um das Jahr Null herum. Und zwar die Geburt Jesu. Wie am Anfang gelesen, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hier kann kein menschlicher Führer gemeint sein. Keiner war von den Tagen der Ewigkeit her schon da. Ein ganz unfassbarer Vers. Eine Prophetie mit doppelter Reichweite und ein Vers mit ganz präzisen Angaben. Da es noch eine Stadt Bethlehem in Galiläa gab, fügte der Prophet Ephrata hinzu, damit es keine Verwechslung gibt. Und dieses Bethlehem liegt in Judäa, so circa 7 bis 9 Kilometer südlich von Jerusalem. Und Bethlehem bedeutet Brothaus. Und jemand nannte Bethlehem daher auch Brothausen. Genau hier in diesem kleinen, unbedeutenden Örtchen kam der Retter 700 Jahre nach Michas Ankündigung zur Welt. Wir kennen auch diese Voraussage von Jesaja, auch 700 Jahre zuvor. Sie wirkten ja zusammen, lebten zusammen, Micha und Jesaja. Aber wenn wir aufmerksam sind, lesen wir, dass hier die Rede vom Herrscher Israels die Rede ist. Kapitel 5, Vers 1. Aus dir soll mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Als Jesus das erste Mal zur Erde kam, bei seiner Geburt in Bethlehem, kam er da als ein mächtiger König, als ein Herrscher? Nein, er kam in Niedrigkeit. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Er kam, um zu dienen. Er kam, um zu erretten. Und jetzt merken wir, dass hier schon eine Ankündigung auf das tausendjährige Reich gemacht wird. Im tausendjährigen Reich, wenn Satan gebunden sein wird, wird Jesus die Herrschaft übernehmen. Er wird in Israel herrschen. Gottes Pläne, sie sind so unglaublich weitreichend, dass wir das Ausmaß nie erfassen können. Wie es heißt in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Sie sind so weit auseinander, dass man sie nicht zusammenbringen kann, beschreibt Jesaja. Die erste Prophetie hat sich erfüllt. Jesus kam vor über 2000 Jahren in Bethlehem zur Welt. Und die zweite, wo er herrschen wird in Jerusalem, die liegt noch in der Zukunft. Dann wird Israel eine ganz besondere, eine erhabene Stellung haben. Und Jerusalem mit dem Tempelberg, sie werden das Zentrum der politischen und religiösen Führung unter dem Herrn der Herren, unter Jesus Christus sein. Woher können wir so etwas wissen? Lesen wir mal Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und am Ende der Tage wird es geschehen. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen. Da müssen wir mal wirklich hinhören, welche Prophetie Gott hier dem Micha diktiert. Kommt, lasst uns hinziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Das ist eine starke Aussage. Eigentlich unvorstellbar. Sowohl für damals, als Jerusalem platt gemacht werden würde, aber auch wenn wir heute nach Jerusalem blicken. Die kriegen doch ihre eigenen Probleme nicht in den Griff. Die ganze Palästinenser-Geschichte und die beiden Völker so nah aufeinander und zusammen. Da gibt es keinen Politiker, es gibt keinen Berater auf dieser Welt, der diese Situation lösen könnte, der einen Vorschlag macht, den alle Völker, den alle Parteien akzeptieren würden. Wie sollte von dort Recht und Gesetz für andere Länder ausgehen können? Dass andere nach Jerusalem gehen werden und sich dort Weisung erfragen werden, dass von dort alles regiert wird. Und doch wird es so kommen, weil Gott es hier vorausgesagt hat. Von Jerusalem wird Zurechtweisung für große und starke Nationen ausgehen, die weit weg wohnen, haben wir gelesen. Starke Nationen, die weit weg von Jerusalem leben, da fallen uns bestimmt welche ein. Mächtige Nationen. Dann wird das Säbelrasseln aufhören. Menschlich gesehen ist das einfach undenkbar. Hier in Micha lesen wir die berühmten Worte, die weltweite Abrüstung ankündigen. Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet. Anstatt Kriegsmaschinen wird man Agrarmaschinen produzieren. In New York steht im Garten des UNO-Hauptgebäudes eine 1957 geschaffene Bronzeskulptur. Und sie zeigt einen Mann, der ein Schwert zu einem Pflug schmiedet. Und da unten ist dann eben diese Aufschrift aus Micha 4. Die Vereinten Nationen, die ganze Welt, sie sehnt sich eigentlich sehr nach einem Weltfrieden. Was für ein Bogen wird hier gespannt? Vom erstens drohenden Gericht Gottes über Israel und Juda zu zweitens zu weltweiten Segnungen und Heil durch und aus Jerusalem. Das ist ein anderer wunderbarer Wesenszug Gottes. Gott ist gnädig, selbst im Gericht. Gott sehnt sich danach, gnädig zu sein, sagt Jesaja. Er ist so voller Güte, voller Liebe, so voller Erbarmen. Wie kommt diese Kehrtwende zustande? Nun, Micha spricht immer wieder von einem Überrest. Kapitel 2, Vers 12, Kapitel 4, Vers 7, Kapitel 5, Vers 6. Fast in jedem Kapitel wird ein Überrest erwähnt. Das sind die übrig gebliebenen Gläubigen, diejenigen, die Treue gehalten haben, inmitten des gesamten Verfalls. Gemeint sind nicht die Perfekten und Sündlosen, sondern diejenigen, die ihre Sünden bekannt haben und sich in Reue und Buße an den Herrn gewandt haben. Micha schließt sich selbst nicht aus. Und er geht mit gutem Beispiel voran. In Kapitel 7, Verse 7 und 9, sagt er, Ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen. Denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch im Finstern sitze, ist der Herr doch mein Licht. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. er wird mich herausführen an das Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Micha nimmt sich da nicht raus. Auch er hat gesündigt und er kommt vor Gott und bekennt, ich habe gesündigt. Die Konsequenzen, die wir tragen müssen, tragen wir, weil das Land an einem Verfall ist. Schwere Zeiten, in denen sie gelebt haben. Aber er sieht schon auf die Voraussage Gottes, dass er sie ins Licht wieder führen wird. Auch wenn er gefallen ist, wird er wieder aufstehen. Wenn man Matthäus 24 liest oder auch die Offenbarung, so erkennt man auch da deutliche Parallelen zu Micha. Ein Gericht Gottes wird kommen. Nicht nur über Israel, Juda damals, sondern über die ganze Erde. Wohin steuert die Menschheit zu? Wer fragt noch nach Gott im modernen 21. Jahrhundert? Wo ist der treue Überrest, der sich nicht dem Sog des geistlichen und moralischen Verfalls hingibt? Und das ist die gute Botschaft, die Gott uns in seinem Wort gibt. Wir leben in der Gnadenzeit und wir dürfen mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit all unseren Sünden zu dem Herrn Jesus kommen. Er weist niemanden ab und er empfängt uns mit ausgebreiteten Armen und nimmt uns an mit all unserer Schuld, gerade so wie wir sind. Er wird den gläubigen Überrest sammeln in seiner ewigen Herrlichkeit und wir werden mit ihm leben für immer, nicht nur für 1000 Jahre. Ich sagte ja am Anfang, dass das Buch Micha wie eine Gerichtsverhandlung ist. Und am Ende einer Gerichtsverhandlung kommt es zu einem Plädoyer, zu einer zusammenfassenden Schlussrede. Und auch hier finden wir so ein Plädoyer, wo der Prophet regelrecht in Schwärmen und Staunen kommt über Gott, denn Gott ist gnädig, selbst im Gericht. Kapitel 7, Verse 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Ich lese es in einer anderen Übersetzung, die uns vielleicht geläufiger ist. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ich möchte mit einer Geschichte zum Abschluss kommen. Eine Geschichte, wo wir eine tiefe Vergebung auch sehen. Da gab es ein junges taiwanesisches Mädchen, das leider vergewaltigt und umgebracht wurde. Die Mutter des Mädchens, sie war wie versteinert und ihr Schmerz wurde mit jedem Tag stärker. Doch dann erfuhr sie, dass man den Mörder gefasst hatte. Er wurde vor Gericht gebracht, man hatte ihm den Prozess gemacht, für schuldig gesprochen und auch zum Tode verurteilt. Das Verbrechen war aufgeklärt und der Schuldige sollte bestraft werden. Die trauernde Mutter, sie blieb von diesem Prozess ausgeschlossen. Aber sie empfand ein ganz starkes Bedürfnis, dem Mörder von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Und mit Hilfe der Organisation Prison Fellowship verabredete sie sich mit der Verwaltung der Haftanstalt, in der der Mörder auf seine Hinrichtung wartete. Es war nicht einfach. Die Gefängnisverwaltung befürchtete in dieser spannungsgeladenen Situation, sie könnte sich rächen. Schließlich wurde ein Treffen doch bewilligt. Allerdings sollten die Mutter und der Mörder durch Gitterstäbe getrennt bleiben. Und als sie sich dann da gegenüber waren, fragt sie ihn, weshalb haben sie das getan? Die Situation war sehr emotionsgeladen. Die Mutter erzählte dem Mörder von ihren schlaflosen Nächten, ihren verstörten Gefühlen und dem unerträglichen Schmerz, den sie seit der Vergewaltigung und dem brutalen Mord an ihrer Tochter empfand. Sie wollte unbedingt von ihm wissen, weshalb er das getan hatte. Wie haben sie es getan? Sie wollte genaue und konkrete Einzelheiten wissen, doch sie erreichte nichts. Der verurteilte Mann, er sagte nichts. Seine Augen, sie zeigten keinerlei Regung. Seine Lippen, sie blieben verschlossen. Die Mutter besuchte ihn mehrmals. Obwohl sie die kalte, gefühllose Erscheinung des Mörders innerlich fast zerriss, kehrte sie immer wieder ins Gefängnis zurück. Eines Tages, als die Mutter vor der vergitterten Kammer stand, sah sie Tränen in den Augen des Häftlings. Plötzlich zeigte er Bedauern und Reue. Doch dies vergrößerte ihre Qualen noch, bis ihr schließlich die Lehre ihrer Gemeinde half, seine Reue anzunehmen. Als gläubige Frau wurde ihr klar, dass sie ihm ihre Vergebung gewähren musste. Er war jung, ein Weise, der in verschiedenen Waisenhäusern ohne Liebe und ohne elterliche Zuneigung aufgewachsen war, hatte sie erfahren. Bald schon trafen sie sich ohne trennende Gitterstäbe. Sie schlug ihm vor und überzeugte auch die Behörden davon, ihn, den Mörder und Vergewaltiger ihrer Tochter, als ihren eigenen Sohn zu adoptieren. Und er willigte ein. Und sie ging auf ihn zu, um ihren neuen Sohn zu umarmen. Zeugen berichten, dass sie sich sehr lange umarmt hielten und gemeinsam weinten. Von da an besuchte sie ihn jeden Tag und brachte ihm selbst zubereitetes Essen, Kleidung und auch persönliche Gegenstände. Und die beiden hatten sich aufrichtig miteinander versöhnt. Einen Tag nach ihrem letzten Besuch wurde er aber nach taiwanesischem Recht erhängt. Eine unglaubliche Geschichte, und sie deutet auf Gott hin, aber mit einem noch besseren Ende. Obwohl wir Menschen seinen Sohn Jesus Christus misshandelt und ans Kreuz geschlagen haben, vergibt er uns und nimmt uns sogar als seine eigenen Kinder an. Und das Gute ist, am Ende holt er uns zu sich nach Hause, in die ewige Herrlichkeit. Und dafür können wir ihm dankbar sein. Amen.